habe diese Woche Gott auch echt erlebt. Eine God Story ist, ich bin hier. Das meine ich gar nicht so witzig. Der Nachmittag war unfassbar hart. Mein Kind hat von 13 Uhr bis ich hier angekommen bin geschrien. Und einen Tobsuchtsanfall nach dem anderen gehabt. Und das stand schon ein bisschen auf der Kippe, ob wir hierher kommen. Und dann habe ich gemerkt, je mehr Druck ich ausübe, desto mehr macht dieses kleine Kind dicht. Wir reden hier von einem Kind, das unter 2 Jahren alt ist, aber das Bewusstsein und den Willen von 3 Erwachsenen hat. Und das war echt eine Herausforderung für mich in der Stelle, weil ich gemerkt habe, ich werde immer verkrampfter, ich werde immer härter. Und da habe ich gesagt, Jesus, was mache ich denn jetzt? Also für mich war das wirklich ein Schrei, wo ich gemerkt habe, ich kann nur mit Jesus weitermachen. Auf die Erziehungsmethoden, mit denen ich erzogen wurde, kann ich nicht zurückgreifen. Ich möchte niemanden brechen. Versteht ihr, wie ich das meine? Und dann sitzt du da und du fühlst dich ganz schön hilflos. Und sich hilflos zu fühlen, ist eines der ekligsten Gefühle, das man haben kann. Dieses Gefühl von, ich weiß nicht ein, ich weiß nicht aus. Und dann einfach zu sagen, okay, dann lasse ich los. Dann lasse ich los, Jesus. Ich lasse los, dass ich eine Position habe. Ich lasse los, dass ich eine Verantwortung hier habe. Ich lasse einfach los. Und zur Not muss es ohne mich hier gehen. Und 5:20 sitzt sie da und sagt, okay, da war sie dann bereit. Sie war nicht bereit, sich waschen zu lassen, aber sie war bereit, sich alibimäßig anziehen zu lassen und loszufahren. Das ist ganz schön herausfordernd, ihr Lieben. Die zweite God Story ist für mich so eine God Story in the making und ich weiß, es ist ein bisschen doof, wenn ich über dich rede, während du hier sitzt. Willst du runtergehen und ich rede hinter deinem Rücken weiter? Oder? Wir sind heute eingestiegen mit Wir fliegen los. Und dieser Song, als der damals rausgekommen ist auf unserer Vineyard Neudeutsch-Reihe, da hat er mich irgendwie sofort berührt, weil es wirklich so Gottes Schönheit, die, wenn wir die Augen aufmachen, dann begegnet uns Gottes Schönheit in unserem Alltag. Und dann begegnet uns Gottes Schönheit an Orten, wo wir sie vielleicht auch nicht erwarten würden. Und wir haben damals sehr, sehr lange auf ein Kind gewartet und eigentlich hieß es, wir könnten keins bekommen. Und dann haben wir trotzdem Nikolai bekommen. Ich bin trotzdem schwanger geworden und dieser Refrain stand auf seiner Geburtsankündigungskarte. Herrlichkeit überall, soweit mein Auge reicht, weil es einfach Gottes Herrlichkeit war, wo trotz eines Urteils, das Menschen gesprochen haben, Gottes Herrlichkeit durchgebrochen ist. Und das ist natürlich für mich dann als Mutter so bewegend. Er war 4 Monate alt und wir waren auf einer Konferenz und Gott hat mir Berufung geschenkt und gleichzeitig wurde über ihm prophezeit, dass er ein Worshipper sein wird. Und das ist für mich so bewegend, fast 13 Jahre später dann zu erleben, er spielt jetzt seit 2 Monaten Schlagzeug und ihn dann hier zu erleben, mit einer Bereitschaft, sich hinzugeben. Das, was Gott sagt, das, was er ausspricht, das wird wahr, wenn wir den Boden dafür bereiten. Wisst ihr, manche Prophezeiungen sind keine, die erfüllen sich nicht von selbst, sondern wir müssen den Boden dafür bereiten. Gott Glauben schenken und diesem Glauben dann nähren, indem wir auch Taten folgen lassen. Na, also das ist aber eine andere Predigt. Sorry, ich habe ja was völlig anderes vorbereitet. Die wäre gut jetzt. Jetzt steigen wir ein. Ich habe heute eine Predigt vorbereitet, beziehungsweise Gott hat sie mir aufs Herz gelegt und ich habe gedacht, oh nee, das ist so eine Bibelstelle, die finde ich ganz, ganz herausfordernd. Für mich ist das eine der größten Was-soll-der-Käse-Gleichnis-Geschichten. Und ich denke mir manchmal, vielleicht geht's euch da ähnlich wie mir, ich lese die Bibel und dann lese ich die Gleichnisse und denke, hä? Und dann denke ich, okay, aber so ging es ja den Leuten, die Jesus erlebt haben auch schon, dass sie vor ihm standen, seine Gleichnisse gehört haben und gesagt haben, hä? Dabei waren sie ja in seinem Kontext und wir sind ja noch viel weiter von diesem Lebenskontext entfernt und versuchen da einzusteigen und Gottes Reden daraus für unser Leben zu hören. Und das ist ganz schön herausfordernd manchmal. Und diese Bibelstelle ist für mich so eine Bibelstelle, die ich so herausfordernd finde, nämlich das Gleichnis vom ungetreuen Verwalter. Let's talk about money. Also, nee, komm. Wollen wir nicht einfach zum Kaffee trinken übergehen? Lasst uns die Stelle einmal lesen. Ich lese sie euch mal vor. Jesus wandte sich zu seinen Jüngern und sagte, ein reicher Mann hatte einen Verwalter. Über diesen gingen Klagen bei ihm ein. Es hieß, er veruntreue ihm sein Vermögen. Da ließ er den Verwalter rufen. Was muss ich von dir hören? Sagte er zu ihm. Leg die Abrechnung über deine Tätigkeit vor. Du kannst nicht länger Verwalter sein, mein Verwalter sein. Der Mann überlegte hin und her. Boah, was soll ich nur tun? Mein Herr wird mich entlassen. Für schwere Arbeit tauge ich nicht.
Fühle ich.
Und ich schäme mich zu betteln. Doch jetzt weiß ich, was ich tun kann, damit die Leute mich in ihren Häusern aufnehmen, wenn ich meine Stelle als Verwalter verloren habe. Also er sitzt da und überlegt, wie kann ich meinen Hals aus der Schlinge ziehen? Nacheinander rief er alle zu sich, die bei seinem Herrn Schulden hatten. Wie viel bist du denn meinem Herrn schuldig? Fragte er den Ersten. 100 Fass Olivenöl, antwortete der. Darauf sagte der Verwalter, hier, nimm deinen Schuldschein, setz dich schnell hin und schreib stattdessen 50. Dann fragte er den Nächsten, und du, wie viel bist du ihm schuldig? 100 Sack Weizen, lautete die Antwort. Der Verwalter sagte zu ihm, hier, nimm deinen Schuldschein und schreib stattdessen 80. Da lobte der Herr den ungetreuen Verwalter dafür, dass er so klug gehandelt hatte. In der Tat. Die Menschen dieser Welt sind im Umgang mit ihresgleichen klüger als die Menschen des Lichts. Darum sage ich euch, also erste Bibelstelle, die wir heute highlighten, bei mir in Magenta hier aufgehighlightet. Darum sage ich euch, macht euch Freunde mit dem Mammon, an dem so viel Unrecht haftet, damit ihr, wenn es keinen Mammon mehr gibt, in die ewigen Wohnungen aufgenommen werdet. Wer in den kleinsten Dingen treu ist, ist auch in den großen treu. Und wer in den kleinsten Dingen nicht treu ist, ist auch in den großen nicht treu. Wenn ihr also im Umgang mit dem ungerechten Mammon nicht treu seid, wer wird euch dann das wahre Gut anvertrauen? Wenn ihr das nicht treu verwaltet, weil es euch doch gar nicht gehört, wer wird euch dann euer wahres Eigentum geben? Ein Diener kann nicht für zwei Herren arbeiten. Er wird dem einen ergeben sein und den anderen abweisen. Für den einen wird er sich ganz einsetzen und den anderen wird er verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und zugleich dem Mammon. Hast du eine Frage? Ah, okay, danke. Also es gibt ein Buch, das heißt Gott, Geld und ich, und Martin sagt, es ist total gut. Quatscht ihn doch nach dem Gottesdienst mal an, wenn ihr da Interesse habt. Da kann er euch noch mehr dazu erzählen. Diese Bibelstelle fordert mich total heraus, weil sie an so vielen Stellen bei mir eher, ich lese sie immer wieder und sie löst bei mir noch mehr Fragen aus. Versteht ihr? Als dass man sofort denkt, aha, super, alles klar. Weil es eine Bibelstelle ist oder ein Gleichnis ist, dass man ganz genau mehrmals lesen muss, bis der Groschen immer tiefer sackt. Zumindest ist das bei mir so. Wenn der Groschen bei euch viel früher fällt, dann freue ich mich. Bitte? Dann hält derjenige die nächste Predigt. Hast du gezuckt, Gabriel? Es gibt so Sätze über Geld, die wir gerne als wahr hinnehmen. Jetzt haut mal raus, was fällt euch so an Sätzen ein, wenn ich das Thema Geld in den Raum werfe? Geld regiert die Welt. Wer den Pfennig nicht ehrt, ist des Talers nicht wert. Ich habe zu wenig Geld. Okay, bitte. Zeit ist Geld. Über Geld redet man nicht, das hat man. Andreas, du darfst dich nicht so freundlich melden. Einfach raus damit. Geld verdirbt den Charakter. Geld, aber das sagt man das so? Das sagt die Bruni so. Aber das sagt doch nicht der Volksmund so. Ich wollte mal so ein bisschen sammeln, was wir denn so gesellschaftlich über Geld denken. Und da waren, bitte? Geld allein macht nicht glücklich. Über Geld redet man nicht. Ich merke, Steffen, sind sich da einig. So. Also, wir haben hier recht viele Sachen gehört. Ja, Matteo? Du bist nichts ohne dein Geld. Genau. Oder aber auch zum Beispiel in Zusammenhang mit Geld gab es mal einen ganz großen Slogan über viele, viele Jahre. Geiz ist geil. Ich weiß noch, wie entsetzt ich war, als das ein Werbeslogan wurde. Und ich gedacht habe, oh, Schluck. Geld regiert die Welt. Das ist so ein Satz, den nehmen wir hin. Den nehmen wir hin und den schlucken wir als Wahrheit. Wir haben das Gefühl, da können wir doch nicken und sagen, Aber das nehmen wir so hin und denken, ah ja, Geld regiert die Welt, Geiz ist geil. Oder was hattest du noch? Geld verdirbt den Charakter. Die schwarze Null? Ja, stimmt, die schwarze Null, ganz genau. Schulden. Das klappt nicht immer, das stimmt. Und ich glaube auch, dass es letztendlich ein Irrglaube ist. Ich glaube eben nämlich nicht, dass Geld die Welt regiert. Nicht, wenn wir uns darauf einlassen zu schauen, was verstehen wir unter Welt. So, ich mach mal weiter. Wir haben jetzt ein gutes Brainstorming miteinander gehabt. Das heißt, wir sind jetzt alle wach, wir sind alle aktiviert und gehen mal weiter. Wir haben diesen Verwalter. Und ich glaube, um zu verstehen, worum es da geht, müssen wir so ein bisschen in diesen Kontext einsteigen, in dem Jesus gehandelt hat. Also, die hatten zu der Zeit keine Arbeitsverhältnisse, wie wir sie heute kennen. Nämlich, ich gebe dir meine Zeit, du entlohnst die Zeit entsprechend und bezahlst mich dafür. Sondern gerade bei Verwaltern oder auch bei Zöllnern hatten wir nämlich diesen Deal, okay, du bist mein Verwalter, du bekommst was von mir, ich möchte Folgendes eingetrieben haben und der Rest geht mich nichts an. Und deswegen hatten Verwalter oder auch die Zöllner dann, die ja auch Verwalter im Grunde genommen waren, denn sie waren Verwalter vom römischen Staat eingesetzt, Steuern einzutreiben. Zum Beispiel Matthäus. Matteo. Und die hatten nicht den besten Ruf. Warum? Weil es gang und gäbe war, zu sagen, okay, du schuldest meinem Herrn Geld. Die Zöllner sagten, du schuldest meinem Herrn, also dem Kaiser, Geld, nämlich die Steuern. Oder in diesem Fall, der Verwalter sagt, du schuldest meinem Herrn Weizen, Olivenöl, was auch immer. Mein Herr sagt mir, du schuldest ihm 100 Säcke Weizen. Der Herr hat mir vielleicht gesagt, hör mal, von dem kriege ich eigentlich noch 70 Säcke oder 80 Säcke. Versteht ihr, was darüber hinaus ist? Der Herr ist doch zufrieden mit dem, was er bekommt. Was darüber hinaus geschieht, interessiert ihn nicht. Bis zu dem Zeitpunkt, wo die Leute an ihn herantreten und sagen, hör mal, das kann doch so nicht rechtens sein. Dein Verwalter ist ungerecht zu uns. Klar stehe ich bei dir in der Schuld, aber es ist doch nicht richtig, dass ich so hoch verschuldet bin bei dir. Und was macht der Verwalter in dem Moment, wo er merkt, Mann, ich hänge jetzt wirklich in der Luft, denn mein Einkommen geht mir flöten. Ich kann das nicht mehr machen. Ich bin nicht mehr Verwalter dieses Mannes. Ich habe keine Macht mehr darüber, Geld einzutreiben. Wie komme ich also weiter im Leben? Und er macht's super klug. Sein Herr lobt ihn hinterher. Er macht sich Freunde mit dem ungerechten Mammon. Er macht sich Freunde mit dem ungerecht erwirtschafteten Geld. Er geht nämlich hin und sagt zu Person X, wie viel schuldest du? Ja, du hast ja gesagt 100 Sack. Nee, komm, schreib 80, passt schon. Und dann ist der Typ zufrieden und denkt sich, yay, alles klar, du kommst mir entgegen, voll gut. Eine Hand wäscht die andere, auch so ein Slogan, den wir haben. Nach dem Motto, du hast noch was gut bei mir, ich merke mir deinen Namen. Und wir haben auf einmal lauter zufriedene Leute. Der Herr ist zufrieden, der kriegt seine 80 Sack wieder, die er ihm geschuldet hat. Der Schuldner, so heißen die doch, ne? Ich habe keine Schulden, die hat alle der Jörn. Der Schuldner ist zufrieden, weil er das Gefühl hat, da kommt mir einer entgegen und macht mir das Leben leichter. Naja, und der Verwalter ist auch zufrieden, weil er weiß, er hat bei jemandem jetzt einen Stein im Brett. Da hat er jemanden als neuen Freund gewonnen, weil er ihm die Schuld leichter gemacht hat. Und so hat er sich das richtig schlau gemacht mit dem Mammon. Mit dem ungerechten Mammon hat er sich da Freunde gemacht. Und ich glaube, das müssen wir so ein bisschen verstehen, um in diese Geschichte eintauchen zu können. Und jetzt finde ich aber ganz lustig, diesen Vergleich, den Jesus da zieht, ist, dass er sagt, hey, guckt mal, wie schlau der das angestellt hat. Wisst ihr, in unserer Gesellschaft, da sind wir darauf aus, unser Leben möglichst gut und sicher vorauszuplanen. Na, wir setzen uns hin, wir haben Sparpläne, wir haben vielleicht Häuser, Grundstücke, Immobilien, Autos, was auch immer als Anlagen. Ich habe gehört, Gold soll eine super Anlage sein. Ich kenne Leute, die haben das im Mund. Wir machen uns super tolle Rentenpläne, weil wir weise in die Zukunft gehen wollen. Und da spricht ja auch nichts dagegen. Wir machen uns Gedanken über unsere Zukunft und das ist ja auch nicht verkehrt. Aber die Herausforderung ist, wenn wir uns so sehr darum bemühen, gut aufgestellt zu sein, eine gute Sicherheit zu haben, wenn wir darauf bauen, dass wir uns eine gute Sicherheit aufgebaut haben und alles daran setzen, damit es am Ende gut rauskommt, aber eben nicht mit Gott rechnen, da wird die Rechnung schon richtig schräg. Und gleichzeitig sagt Jesus, aber guckt euch doch diese Leute an. Die machen sich schon den Gedanken ums Ende, setzen jetzt schon alles daran, wenn es dann mal später schwierig wird, dann hamstern wir uns alles hier zusammen und halten fest und ich habe mir richtig guten Besitz, das gibt mir Sicherheit. Und man fühlt sich ein bisschen wie der Drache auf dem Schatz, das gibt mir Sicherheit. Kennt ihr Dagobert Duck, der in seinem Geldspeicher sitzt? Und ich habe mich als Kind immer gefragt, wie fühlt sich das an, wohl da durchzuschwimmen? Ich glaube, es fühlt sich gar nicht so gut an, da durchzuschwimmen. Aber dieses irre Gefühl von Sicherheit. Und Jesus sagt, schaut mal, die Menschen, die bauen sich mit dem Blick aufs Ende hin diese Sicherheit auf. Unsere Herausforderung ist es, Geld ist schon nicht so viel wert im Reich Gottes. Geld ist das Mittel zum Zweck im Reich Gottes. Unsere Herausforderung ist es, bauen wir denn so sehr mit unserem Kopf am Reich Gottes, mit unseren Gedanken zum Paradies hin, versteht ihr meinen Gedanken, versteht ihr, wie ich das meine, sind wir so eifrig daran, dass unser Denken, Tun, unser Streben darauf ausgerichtet ist, was himmlisch ist, wie die Menschen, die alles daran setzen, ihre Sicherheit zu bauen. Da, an diesem Streben, können wir uns ein Beispiel nehmen. Dieses Emsigsein, nicht an der Intention, hello, jetzt ist es wieder da, nicht an der Intention dahinter, sondern an der Emsigkeit, nenne ich es mal. Weil Jesus sagt, wenn ihr also im Umgang mit dem ungerechten Mammon nicht treu seid, wer wird euch dann das wahre Gut anvertrauen? Und jetzt gehen wir nochmal zum Thema Mammon, nochmal zum Thema Geld zurück. Jesus sagt dazu, wenn ihr das nicht treu verwaltet, was euch doch gar nicht gehört, wer wird euch dann euer wahres Eigentum geben? Und das ist etwas, das flasht mich immer wieder so sehr. Und das rüttelt mich immer wieder so sehr wach. Es ist immer wieder diese Erinnerung daran, dass alles, was ich habe, mir überhaupt nicht gehört. Ich kann noch so sehr an meiner Sicherheit hier auf Erden schrauben, die kann mir mit einem Windstreich weggenommen werden. Und zwar mit verschiedenen, ich würde gern weitermachen, sorry, und zwar mit verschiedenen, auf verschiedenen Wegen. Ich kenne mittlerweile Menschen, die durch Naturkatastrophen alles verloren haben. Und dann stellt sich die Versicherung quer. Bumsfallerer. Das ist richtig schlimm. Oder ich habe ja diese Story erzählt von meiner Großmutter. Die war nämlich auch so eine emsige Ameise. Meine Großmutter musste 7 Kinder großziehen. Die hat natürlich versucht, gut zu wirtschaften. Aber die war mit ihrer eigenen Familie war die echt geizig. Da war die voll der Dagobert Duck. Alles war abgezählt. Anderen gegenüber war sie irre großzügig wiederum. So, weil sie denen Gottes Güte weitergeben wollte. Und gleichzeitig saß sie da und hat ihre Scheinchen gezählt. Bis zu dem Moment, wo sie vergessen hatte, dass sie Scheinchen hatte. Und wir Kinder, die gefunden haben beim Spielen und so einen, wirklich, es war ein unfassbarer Batzen Geld, den sie zur Sicherheit zurückgelegt hatte. Zur Sicherheit. Die Sicherheit ging flöten, Inflation. Das war nichts mehr wert. Lei. Rumänische Lei waren das. Es war nichts mehr wert. Und wir Kinder spielten auf der Straße damit. Und die Nachbarn haben gelacht. Und sie gesagt haben, ach ja, hat die mal wieder ihr Geld vergessen. Hat die sich mal wieder eine Sicherheit gebaut, so eine Matratze. War bestimmt super gemütlich. Wisst ihr, die Art und Weise, wie wir mit dem umgehen, was Gott uns anvertraut hat, spricht Bände für das Reich Gottes. Und ich glaube, das müssen wir uns immer wieder bewusst machen. Und ich rede an diesem Punkt ganz bewusst nicht darüber. Irgendjemand hat mal zu mir gesagt, Fülke, du musst vielleicht mal über den Zehnten reden. Nee, sehe ich überhaupt nicht ein. Lass uns doch nicht über den Zehnten reden. Lass uns doch nicht über Peanuts reden. Lass uns doch nicht darüber reden, wie wir kleinlich sein können. Sondern lasst uns darüber reden, dass Jesus sagt, dass nichts, was wir haben, uns gehört. Sondern es ist uns anvertraut. Und es macht einen Unterschied, wie wir damit umgehen. Vor einigen Jahren haben Jörn und ich die Hilfe eines Freundes von mir, eines Jugendfreundes von mir in Anspruch genommen. Der ist Versicherungsverwalter. Ach, über ihn haben wir zum Beispiel die Gebäudeversicherung hier gemacht. Macht er super. Das ist voll seine Leidenschaft. Boah, der geht darin auf. Der kann mit Geld umgehen. Und von ihm weiß ich auch, dass Gold super ist. Und er guckte sich unsere Finanzen durch und wir hatten spezielle Fragen an ihn, aber er hat natürlich auch immer den Drang, so das Optimum für jeden rauszuholen. Hier noch ein bisschen Riestern, das war damals Riestern, oder hier noch ein bisschen dieses und jenes anlegen und so. Und er sagte zu uns, hört mal, ihr gebt hier mehrere hundert Euro im Monat für diesen Verein aus. Warum? Wenn ihr das nämlich nehmen würdet, diese Kohle, und ihr würdet die da und da investieren, dann hättet ihr schon dann und dann in ganz kurzer Zeit diesen Betrag, dann könntet ihr ein Haus kaufen, dann könntet ihr dieses, dann könntet ihr jenes. Und er kam ins Schwärmen, weil er sah da eine mega Möglichkeit, wie wir Kohle machen können. Und dann habe ich gesagt, nee, das geht nicht. Wir können an dieses Geld können wir nicht rangehen. Das ist unser Zehnter. Und er so, hä? Und dann habe ich ihm erklärt, 10% unseres gesamten Einkommens geben wir am Anfang des Monats direkt, wir machen das so in unsere Gemeinde, weil wir davon überzeugt sind, dass wir hier mit den Mitteln, die Gott uns anvertraut, mit den Kräften, mit allen Ressourcen, dazu zählt das Gebäude, dazu zählt Power, dazu zählen Ideen, Gedanken, Zeit, aber eben auch Kohle, dass wir hier damit das Reich Gottes ausweiten möchten, dass wir hier damit Dinge bewegen möchten. Und das ist unsere Überzeugung, warum wir diesen monatlichen Batzen Geld an diesen gemeinnützigen Verein spenden. Und er saß da und hat gesagt, nee, versteht er nicht. Versteht er absolut nicht. Und ich bin mir sicher, das versteht er bis heute nicht. weil es sich ihm nicht erschließen will. Er kapiert nicht, warum wir nicht auf Sicherheit setzen wollen. Mann, ihr könntet doch Folgendes haben. Dann denke ich mir nur, junger Mann, ich brauche doch nicht dich, um meine Wunschliste zu aufzubauen. Ganz ehrlich, das schafft die Welt schon allein, bei mir Gelüste und Wünsche und solche Sachen auszulösen. Ey, no worries. Aber er versteht es nicht. Menschen verstehen es manchmal nicht. Und ich merke etwas, was Menschen zunehmend weniger in unserer Gesellschaft verstehen, ist Großzügigkeit, die sich an andere verschenkt. Großzügigkeit, wo ich nichts zurückerwarte. Großzügigkeit, die sich verschenkt, nicht weil wir blauäugig sind und denken, irgendwie wird's schon, sondern Großzügigkeit, die aus dem tiefen Vertrauen heraus entsteht, dass ich einen Vater habe, der immer für mich sorgt. Dass ich einen Vater habe, der mir gibt, was ich brauche. Nicht zwingend, was ich immer will. Manchmal kriege ich tolle Wünsche erfüllt. True. Dann denke ich mir, ach Jesus, du bist so freundlich zu mir. Manchmal kriege ich tatsächlich, was ich mir wünsche, aber nicht immer. Und ich merke, es ist auch so, dass nicht immer das, was ich mir wünsche, gut für mich ist. Nicht nur Geld verdirbt den Charakter, Besitz allgemein kann den Charakter verderben. So, ne? Und deshalb sagt Jesus, wir müssen da schon genau hingucken. Denn ich würde jetzt Mammon an dieser Stelle, also er personifiziert das Wort Mammon, das eigentlich Besitz bedeutet. Er personifiziert das und sagt, hey, wir können nicht Gott dienen und gleichzeitig dem Mammon dienen. Wenn du zwei Chefs hast und die wollen unterschiedliche Sachen, dann wird das richtig schwierig. Das merkt man doch schon so ein bisschen in Familien, wo die Eltern sich nicht eins sind. Wenn die Eltern sich nicht eins sind, wie es in der Kindererziehung weitergeht, dann hast du immer eine Spaltung. Dann wird entweder dem nachgefolgt oder dem nachgefolgt. Aber es geht nicht, dass es einen Spagat gibt, wo beiden nachgefolgt wird. Deswegen finde ich es, das ist auch eine Predigt für ein anderes Mal. Aber wenn du zwei Chefs hast und die wollen in unterschiedliche Richtungen und die reden dir unterschiedliche Sachen ein, dann wird das für dich nicht gut ausgehen. Dann wird dich das zerreißen. Und das ist die Herausforderung an dieser Stelle, dass ich mir immer wieder klar machen möchte, wem möchte ich denn nachfolgen? Auf wessen Stimme möchte ich hören? Wem möchte ich vertrauen? Möchte ich Gott vertrauen, der mir zusagt, dass ich ihm kostbarer bin als die Lilien auf dem Feld und als die Spatzen auf dem Dach und die Tauben irgendwo? Vertraue ich dieser Stimme, die mir zusagt, ich gebe dir alles, was du brauchst und du kannst lockere Hände haben? Denn in dem Moment, wo wir anfangen festzuhalten, werden wir verkrampft. In dem Moment, wo wir anfangen festzuhalten und sagen, das habe ich mir aber erarbeitet, das habe ich mir aber erwirtschaftet und das ist jetzt muss doch auch mal gut sein mit der Großzügigkeit. In dem Moment wird es schwierig. Und im Timotheusbrief, ich glaube im 2. Timotheusbrief steht, dass manche Bibelübersetzungen übersetzen es so, dass Geiz der Ursprung allen Bösen ist. Man kann es auch übersetzen mit Geldgier. Denn Geiz ist ja nichts anderes als die Gier zu haben. Zu haben, zu haben, zu haben, zu haben. Und Timotheus schreibt, Geldgier, die Gier danach, noch mehr zu haben, ist der Ursprung allen Bösens. Das finde ich schon ein ganz schönes Stück. Das finde ich ganz schön hart. Und wisst ihr, bitte hört das jetzt nicht falsch. Es geht jetzt hier nicht darum zu sagen, lehnt euch doch mal zum Fenster aus und haut die Kohle raus. Darum geht es gar nicht. Darum geht es gar nicht, sondern es geht darum, dass wir immer wieder checken, woran hängt mein Herz? Woran hängt denn mein Herz? Und noch viel mehr, wer darf mir Sicherheit schenken? Wer oder was darf mir Sicherheit schenken? Und wenn mein Besitz mir Sicherheit schenkt, dann ist das ein ganz, ganz schön dünnes Brett, das durchbrechen kann, wenn ich mich nicht vorsichtig bewege. Ich sage dabei nicht, dass Besitz schlecht ist. Sage ich gar nicht. Wenn du ein tolles Haus hast, dann kann ich dich da nur dazu beglückwünschen und sagen, wow, genial, dass Gott dir das anvertraut hat. Wie möchtest du es nutzen zu seiner Ehre? Wie möchtest du es gestalten zu seiner Ehre? Wenn du einen tollen Job hast, der dir Kohle einbringt, wow, herzlichen Glückwunsch. Wie cool, dass Gott dich so begabt hat und dich so geschenkt hat. Was möchtest du mit der Kohle tun zu seiner Ehre? Was spricht Gott in dir da an? Darum geht es letztendlich. Es geht letztendlich darum, dass wir ihm alles hinhalten, was wir haben. Und ich merke manchmal, wenn ich dann so im Austausch bin oder auch bei mir selber, manchmal fällt es uns so, so, so viel leichter zu sagen, Gott, ich halte dir mein Herz hin. Besonders, wenn es gerade eine bewegende Worship-Session ist. Und die Musik ist schön emotional und so und ich kann mich hinken, Gott, du hast mein Herz. Und ich meine das natürlich ernst. Aber wehe, Jesus stellt mir die Frage, was ist denn mit deiner Kohle, junge Frau? Also das bin dann auch ich, die junge Frau. Was ist denn damit? Was ist mit deinem Besitz? Darf ich da mitentscheiden? Darf ich da mitreden? Darf ich mitentscheiden darüber, wie du dein Geld ausgibst, was du damit machst? Und das geht dann bei mir schon manchmal, bin ich ganz ehrlich zu euch, ist manchmal schon eine unangenehme Frage. Muss los, Gott, können wir nachher reden? Ich habe da gerade ein Brot im Ofen. Das ist dann schon so die Frage, wo es halt manchmal für mich auch ans Eingemachte geht. Denn letztendlich hängt die Frage dahinter, wem vertraust du mehr? Und jetzt bin ich nochmal ganz ehrlich zu euch. Vor einigen Jahren war das so, dass ich meinen Rentenbescheid bekommen habe. Den kriegst du ja in regelmäßigen Abständen. Und ich habe den damals bekommen und ich war ewig und drei Tage hier angestellt auf Minijob-Basis. Und mein Rentenbescheid, der war so lächerlich. Das war so ein Witz, dass ich da gerechnet habe und gedacht habe, ja, kann ich mir pro Monat 5 Döner leisten in meiner Wohnung, die ich da nicht haben werde. So. Ne? Also es hat da was in mir angerührt, wo ich gemerkt habe, das nagt an mir. Es nagt an mir, wenn andere mir erzählen, was sie erreicht haben im Leben, wie sie Karriere gemacht haben, wie sie Sachen erwirtschaftet haben, wie sie das gekauft, gebaut oder was auch immer finanziert haben. Und ich dann denke, hey, 5 Döner. Vielleicht gönnt Gott mir auch noch 2 Fische und dann teilen wir die auf und haben hier so ein Döner- und Fischefest. Aber im Grunde genommen hat es in meinem Herzen ganz schön geknirscht. Ich habe gedacht, Gott, ist das dein Ernst? Ist es dein Ernst, dass ich diesen Rentenbescheid kriege? Und mir denke, ich sitze hier, habe dir versprochen, ich möchte dir mein Leben geben. Und dann am Ende meines Lebens, was passiert dann mit mir? Was passiert denn dann mit mir? Und dann können sich nämlich ganz schön viele Ängste breit machen. Ne, dann hat man schon dieses Damoklesschwert Altersarmut bei Frauen im Kopf. Und es ist ein Fakt. Ich will das nicht schönreden. Altersarmut bei Frauen ist ein systemisches Unrecht, das wir haben, Leute. Da müssen wir ran. Eines neben so vielen systemischen Unrechten. Aber es spricht mich dann an und ich sitze da und denke, werde ich dann zu diesen Frauen gehören, die in der im Alter dann richtig arm sind und nicht wissen, vielleicht kostet der Döner dann so viel mehr, dass ich mir nur einen leisten kann. Die Wahrscheinlichkeit ist hoch. Das ist aber ein günstiger Döner, 6,50. Du wohnst nicht in Longerich. Und ich habe gemerkt aber, dass es was mit mir und meiner Beziehung zu Gott macht. Dass ich ihm sage, weißt du was, Gott, ich gebe dir alles und das ist das, was ich dafür rauskriege. Ernsthaft. Und ich sitze hier und ich fange an, bitter zu werden. Ich fange an, bitter darüber zu werden, dass es anderen finanziell besser geht. Dass sie besser gestellt sind. Dass sie sich am Ende des Monats nicht Gedanken machen müssen. Es fängt an, in meinem Herzen zu rumoren. Und das, was Timotheus schreibt, Geldgier, die kann ja anfangen, die fängt nicht immer an wie der Raffzahn. Nein, Geldgier kann anfangen wie reale Sorgen. Geldgier kann anfangen wie vernünftiges Haushalten. Nichts gegen vernünftiges Haushalten, es geht ums Herz, ne? Also hört es immer richtig. Aber so kann Geldgier anfangen. Und ich merke in meinem Herzen, da breitet sich was aus. Und es macht was mit mir und Gott. Es macht aber auch was mit meinen Beziehungen zu anderen. Und es wird schräg. Ich merke, ich muss es Jesus hinhalten und sagen, okay, Jesus, ich habe keine Ahnung, was im Alter sein wird. Und dann hat er mich an diese Geschichte von meiner Oma erinnert, die nämlich gerafft hat und ihre Matratzen gefüllt hat, damit sie auf Nummer sicher geht. Das hat ihr nichts gebracht. Aber was ich euch sagen kann, ist, meine Oma war eine gottesfürchtige Frau und sie hatte immer, was sie brauchte. Manchmal nicht viel mehr, aber was sie brauchte, hatte sie immer. Und was sie hatte, hat sie dann tatsächlich geteilt. Und da war sie dann tatsächlich auch großzügig. Und das haben die Nachbarn gewusst und sie haben sie dafür verachtet. Sie haben sie dafür verachtet, dass sie ihre Großzügigkeit mit den Ärmsten des Landes geteilt hat. Sie haben sie dafür verachtet, dass die Zigeuner, ich benutze das Wort jetzt, weil es so benutzt wurde, dass die in unsere Wohnung durften. Dafür wurde sie verachtet und teilweise sogar ein bisschen gehasst, weil sie gesagt haben, wegen dir kommen die in unser Haus hier rein. Es sprach sich rum, aber wo man was bekam. Es sprach sich sogar so rum, dass Ausländer wussten, sie können bei ihr unterkommen für ein paar Tage. Und für diese Menschen hat sie Gottes Licht hineingebracht. Und jedes Mal, wenn sie das getan hat, hat sie Mammon so richtig schön eins in die Fresse gehauen. Und man kann sich jetzt darüber streiten, ob Mammon wirklich ein personifizierter Dämon ist, wie man vor allem im Mittelalter dachte, oder ob es wirklich nur eine rhetorische Personifikation ist. Das ist völlig gleichgültig. Denn herausfordernd ist, was geschieht daraus? Und so möchte ich damit abschließen, dass ich glaube, Gott ruft uns dazu auf, mit dem, was wir haben, großzügig zu sein. Denn es gehört uns nicht. Es gehört ihm. Ich möchte meine Wohnung großzügig öffnen für Leute, denn sie gehört mir nicht, sie gehört ihm. Ich möchte mit meiner Kohle großzügig umgehen, denn sie gehört mir nicht, sie gehört ihm. Das heißt nicht leichtsinnig. Ich spreche nicht von Leichtsinn, sondern ich spreche von einer Großzügigkeit, die sich davon berühren lässt, dass Gott uns diese Welt mit seinen Augen sehen lässt, die sich von Not berühren lässt, die sich von Bedürftigkeit berühren lässt. Großzügigkeit, die Menschen manchmal auch irritiert und vor den Kopf stößt, die ihn aber zeigt, wie Gottes Herz ist. Gottes Herz, der großzügig ist. Erinnert euch an das Gleichnis vom verlorenen Sohn, wie der Vater dasteht mit offenen Armen, mit einem großzügigen Herzen. Und er hätte zu seinem Sohn sagen können, ich habe schon alles mit dir geteilt. Du hast doch schon alles an dich gerafft, was dir zustand. Und er gibt trotzdem mehr. So einen großzügigen Gott haben wir. Und deshalb glaube ich, dass wir Anteil durch den Heiligen Geist in uns an seiner göttlichen Großzügigkeit haben. Aber auch das ist etwas, das wir nähren müssen in unseren Herzen. Und da kommt dieser Punkt, wem schenke ich mehr Glauben? Diesem blöden Zettel, der bei mir reinflattert und mir sagt, viel Spaß mit deinen 5 Dönern. Oder Gottes Stimme, die sagt, du weißt nicht, was dann sein wird. Du weißt es nicht, aber ich weiß es. Ich bin bei dir. In jeder Situation werde ich bei dir sein. Und ich werde dir geben, dass du genug hast. Ich werde dir geben, was du brauchst. Ich weiß es nicht, was die Zukunft für mich bereithält. Aber ich möchte ihm vertrauen, dass ich haben werde, was ich brauche. Und davor möchte ich Großzügigkeit leben und seiner Stimme vertrauen, auf ihn hören und mich ihm immer wieder hingeben. Und wir wollen jetzt gemeinsam das Abendmahl feiern. Und lasst uns das heute doch gemeinsam so tun, in dieser Haltung, wenn wir Christus aufnehmen, wenn wir das Brot aufnehmen, wenn wir den Wein aufnehmen, wenn wir dieses Geheimnis aufnehmen, Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit. Dass wir uns dann ganz bewusst hinstellen und sagen, wir vertrauen dir mehr, Jesus. Wir glauben deiner Stimme mehr. Wir glauben dir, dass du alles gegeben hast für uns. Wir glauben dir, dass du unser Versorger bist.